Einen schönen guten Tag, meine lieben Zuhörer. Und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Walking Dev. Und ich möchte mit einer Preisfrage beginnen. Was haben Firmen wie BigPoint, THQ, Ubisoft, EA, Riot Games, BioWare, aber auch Gameforge, andere deutsche Firmen wie Daedalic und Head Up Games alle gemeinsam? Und bevor jetzt einer googelt und hinter den Preis einfordert, gebe ich lieber sofort die Antwort. Sie alle haben aufgenommen bei den Toneworks Studios in Hamburg bei Jörg Mackensen. Und den Jörg, den habe ich jetzt heute hier bei mir, beziehungsweise er sitzt in Hamburg, in Karlsruhe. Aber durch dieses neue Land sind wir miteinander verbunden. Hallo Jörg.
Hallo Wolfgang, guten Tag.
Ich würde gerne
mit dir... Ich sollte ja eigentlich sowas machen wie... Ja, guten Tag.
Ja, ja, als Studioleiter muss man arrogant sein, das ist ganz klar. Ich wollte mit dir mich ein bisschen darüber unterhalten, wie das eigentlich aussieht, die tägliche Arbeit in einem Tonstudio, welche Fehler man auch, und da komme ich dann ins Spiel, als Entwickler machen kann oder was man zu liefern hat, wenn man mit euch zusammenarbeitet, wie das alles funktioniert. Full Disclosure, ich habe schon bei euch aufgenommen. Mhm. Ich habe eben Head Up erwähnt, das war diese Zusammenarbeit bei In Between, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ein kleines Projekt, du machst aber auch richtig große Projekte. Ja. Und über die werden wir uns dann schon auch unterhalten. Ich hoffe, du kannst ein bisschen drüber reden, über so große Sachen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, du hast ein Tonstudio und das ist kein kleines Tonstudio, wir können dahinter noch ein bisschen in die Details gehen. Wie kommt man auf die Idee, ein Tonstudio aufzumachen für Sprachaufnahmen? Und du machst vorwiegend Sprachaufnahmen.
Vorwiegend Sprachaufnahmen, völlig korrekt. Und die Idee ist, das geht ein bisschen andersrum. Ich kam nicht auf die Idee, Sprachaufnahmen zu machen, sondern das ist lange her. Über die Zeit sprechen wir am besten nicht mehr. Sondern das ging so, dass ich lange als Industriekaufmann gearbeitet habe und auch eine Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellter gemacht habe. Mundart Sofa genannt. Und mir ging das alles ein bisschen auf den Zampel mit dem klassischen Gewerbe. Und ich wollte eigentlich immer tatsächlich schon, seit ich 18 bin, in die Medien, in irgendeiner Form in die Medien, wie so viele. Damit bin ich aber gar nicht alleine.
Ja, genau.
Irgendwas mit Medien. Hatte aber keine konkrete Idee, also habe ich sein gelassen. Und dann war das so, dass wir meine Frau und ich aus einem Urlaub zurückkamen, wo ich zwischendurch einen Job beendet hatte und auf den nächsten wartete. Und wir kamen zurück und ein Nachbar sagte, sag mal Jörg, du bist doch handwerklich begabt. Die Geschichte kennst du ja auch schon. Ich habe da ein Tonstudio in Hamburg und die brauchen dringend Hilfe. Also Hilfe im handwerklichen Bereich. Und meine handwerkliche Begabung ist tatsächlich nicht so ganz schlecht. Also bin ich dahin und habe mich tierisch gefreut, weil das war was, da konnte ich ein bisschen Geld verdienen und konnte meinen komischen Kreativkram im handwerklichen Bereich austoben. Die Jungs haben gesagt, ja super, machen wir. Ich war dann innerhalb von einer Woche, ich mache wirklich die Kurzform jetzt, habe da die Bauleitung übernommen und habe dann so ein 4- bis 5-Mann-Team geleitet und dann haben wir erstmal den Tonstudio-Ausbau gemacht. Das war ganz lustig, weil bauen wir ein Tonstudio mit keinem Geld und wir hatten kein Geld. Das war sehr lustig und dann habe ich da eine ganze Zeit lang mit denen ausgebaut, mit meinem Team, mit meinen Jungs und dem Tonstudio-Team. Das war sehr, sehr lustig, sehr lustig. Das waren wirklich so die Anfänge von dem ganzen Digitalkram. Mit lustigen Fehlern, die wir da auch gemacht haben, aber das war alles nicht so wild. Dann war dieser Ausbau fertig und ich habe meinen nächsten Job, auf den ich wartete, angetreten. Der hat mich aber nicht wirklich glücklich gemacht. Und dann dachte ich irgendwann so, Herr, verdammt nochmal, das Problem, was die auf der Baustelle hatten, das haben die ja aber auch im administrativen Bereich. Ne? Die konnten das nicht organisieren. Und habe mich angeboten, habe gesagt, wollt ihr mich nicht irgendwie mit reinnehmen? Ich mache euch Projektleitung, Akquise und solche lustigen Sachen. Und dann haben die zunächst Nein gesagt. Dann haben sie gesagt, bitte doch, kannst du in 2 Wochen anfangen? In 2 Wochen war sehr lustig, weil damals gab es ja noch so Verträge.
Das klingt schon nach Spielindustrie.
Nein, das war ja doch, im Ende hast du natürlich recht. Weil ja. Der Clou der Geschichte war dann, ich habe gesagt, ich habe 6 Wochen zum Quartal, also so einen ganz normalen Arbeitsvertrag. Und ich kann zum 1.4. bei euch anfangen. Ja, das ist eigentlich zu spät, aber doch, machen wir. So, dann bin ich zu meinem Chef, habe gekündigt, habe dann am 1.4. angefangen und habe dann rausgefunden, warum denn bitteschön die so dringend jemanden brauchten. Weil der vorherige Projektmanager, der ist wirklich von einem Tag auf den anderen gegangen und hat gesagt, kein Bock mehr. Der Kunde war der Vorläufer von Eidos und das Game war Riddle of Master Lu.
Ah.
Der Eins, ne? Also wirklich der Eins. Das war, ja. Jetzt sage ich 96. So. Und so bin ich in diese Spieleindustrie reingekommen. Die Firma war aber nicht so richtig, wie sagt man, solvent. Wir waren mit etwas vielen Schulden belastet. Dann kam ich dann irgendwann eines Nachts, wachte ich auf, wirklich, ich war schweißgebadet und dachte so, was mache ich hier eigentlich? Ich arbeite als Geschäftsführer. Ich mache Verträge, ich stelle ein, ich kündige, ich mache Verträge mit Kunden und alles mit meiner Originalunterschrift. Wenn der Laden jetzt mal baden geht und die waren erheblich verschuldet, dann bin ich mithaftend. Hab dann 5 Uhr bin ich aus dem Bett dahin, habe meine Kündigung geschrieben und auf den ersten der Geschäftsführer gewartet und ihm diese Kündigung hingelegt. Und dann habe ich mit meinen Kollegen gesprochen, allen einzeln, und die haben mich gefragt, was soll das denn jetzt werden, du Witzbold? Du kannst uns doch hier nicht alleine lassen. Und dann habe ich mit zweien von denen, der eine ist Andreas Gensch, der andere war Henry Sperling, haben wir gesagt, wieso, das können wir doch auch alleine und wahrscheinlich sogar mit vielleicht so, dass man anständig davon leben kann. Und das war mein Eintritt in die Spieleindustrie, weil über diese 2 Jahre, die ich in diesem Tonstudio war, habe ich Kontakte aufgebaut, habe gelernt, wie das funktioniert. Ich hatte vorher ehrlich gesagt mal überhaupt keine Ahnung von Voice Recordings. Ich bin Musiker, bin 9 Jahre mit einer Band durch die Gegend gezogen, habe davon, von daher schon so einen Bezug zu Kreativität. Aber das wusste ich alles nicht, wie das geht. Und dann sind wir halt losgelaufen und so kam ich in die Games-Industrie, haben unser eigenes erstes Studio gebaut, einen schönen Businessplan geschrieben und mit der Gründung des ersten Studios oder dem Ausbau des ersten Studios haben wir auch tatsächlich Kunden gewinnen können, direkt, nicht die Kunden von vorher, von dem anderen, sondern tatsächlich neue Kunden. Der erste war GT Interactive. Das ist ja auch schon wieder ferne Vergangenheit.
Ja. Längst auf dem Firmenfriedhof.
Ja. Ja, leider. Genau. Das war ein tolles Team. Das war wirklich ein tolles Team. Das hat echt Spaß gemacht mit denen. Ja, und so ging das los. So kam ich in diese Games-Industrie. Und das hat mir von Anfang an tierischen Spaß gemacht, weil die Leute alle so herrlich bekloppt waren. Also wirklich, und das trifft es eigentlich bis heute. Das ist, man hat im Gegensatz zu dieser klassischen Industrie, hast du viele Leute, die durch diesen Kreativinput, die sehr quer auch denken können, anders denken können. Und das kannst du mit Leuten aus der Sozialversicherung, kannst du das nicht. Da kannst du nur abarbeiten.
Das ist also, so kam man in den 90er Jahren noch in die Industrie rein. Das ist heute wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ich habe ja auch eine etwas abenteuerliche Geschichte, wie ich reingerutscht bin, damals bei Blue Byte. Wobei wir unsere Sprachaufnahmen selbst gemacht haben und so habe ich meinen ersten Kontakt mit Sprachaufnahmen gehabt. Mhm. Weil ich auch derjenige war, der die Stories geschrieben hat, hieß es dann ja, das macht der Wolfgang. Der muss wissen, wie das klingt. Und dann habe ich dann natürlich auch ganz schwere Fehler gemacht erstmal. Aber das Schöne ist, das hat damals nicht so wirklich jemanden so richtig interessiert. Das blieb alles ein bisschen im Verborgenen und so konnte man lernen. Das war das sehr Schöne. Wie muss ich mir jetzt als Laie, habe ich wahrscheinlich gar keine Vorstellung, oder ich stelle mir das so vor, Jörg Mackensen, das ist jetzt einer von den ganz dicken Typen, so in, also der Jörg ist lang, der ist 1,96, 1,95, sowas in der Richtung, glaube ich.
93.
Mhm. 93, ja. Mhm. Und wiegt dabei gefühlte 65 Kilo. Das ist also
95.
95 Kilo. Wo hast du denn 95 Kilo?
In den Beinen.
In den Beinen, ah, ja, okay. Jedenfalls, er ist also eine schlanke Erscheinung und man stellt sich das wahrscheinlich so vor, dass er dann, morgens kommen dann die ganzen Stars zu ihm und betteln darum, bei ihm sprechen zu dürfen. Und er zieht erstmal eine Linie Koks und so ist es nicht.
Ja? Überhaupt nicht, null.
Wie sieht der Arbeitsalltag bei dir aus?
Der Arbeitsalltag ist mittlerweile, mein Arbeitsalltag ist tatsächlich sehr administrativ bestimmt, weil ich tatsächlich dadurch, dass wir diese 4 Studios haben.
Du hast 4 Studios, ja. Genau.
Wir haben 4 Aufnahmestudios und 2 Postproduktionsstudios hier in Hamburg, haben noch ein kleines Studio in Frankfurt und arbeiten mit Partnern in Berlin und in München zusammen. Und ich bin tatsächlich mittlerweile aus der eigentlichen Produktion, also wirklich dieses, wo wir wahrscheinlich auch gleich drauf kommen, wie geht denn das eigentlich?
Ja.
Da bin ich zurzeit völlig raus. Meine Aufgabe ist, die Teams zusammenzustellen. Also wirklich zu gucken, dass ich ein gutes internes Team habe, dass wir durch richtig schöne, freundliche, nette Menschen aus dem Freelancer-Bereich ergänzen. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Und das, was mir am ehrlich gesagt wenigsten Spaß macht, Zahlen schubsen. Ich wäre gerne wieder mehr in der Produktion, aber das ist leider nicht mehr meine Aufgabe. Da bin ich tatsächlich raus. Das ist das eigentlich ist mein Schwerpunkt.
Das Schicksal des Schwerpferdens, ja.
Genau. Aber das macht mir auch nichts. Solange ich mein so ein Team habe wie das, was ich jetzt hier habe, ist das alles schön.
Ja, wunderbar. Ja, das ist, du hast gesagt, du hast letztendlich angefangen damit, dass du den Leuten, also erstmal hast du so ein Studio eingerichtet, weil du dich damit halt auskanntest und auch mit einer Band rumgezogen bist, also die ganze Hardware kanntest und wusstest, was du zu tun hatte. Und dann hast du dich da letztendlich beworben und hast gesagt, ich mache Akquise. Ich nehme an, Akquise betreibst du auch heute noch.
Das ist eine meiner Hauptaufgaben.
Wie kommt man an so einen Auftrag? Also außer dass man Toneworks ist und die Leute haben mit dir schon zusammengearbeitet. Ich habe ja eben ein paar Namen genannt. Mhm. Aber wie kommt man überhaupt an die Kontakte? Wie machst du das? Wie gehst du das an?
Tatsächlich hauptsächlich über den persönlichen Bereich. Ich bin bei den ganzen wichtigen großen Veranstaltungen, mindestens hier in Deutschland, bin ich immer vor Ort. Ich treffe dort die Menschen, die ich kenne, lerne neue Menschen kennen. Und habe festgestellt für mich, dass man relativ schnell feststellen kann, ob eine Zusammenarbeit funktionieren wird oder nicht, über den Bauch. Also tatsächlich einfach gucken, sehen, ist der Mensch, dem ich jetzt gerade gegenüberstehe, der mir vorgestellt wurde, ist das jemand, den ich mag, der mich mag? Also diese Wechselwirkung logischerweise. Wenn das funktioniert, dann kann man vielleicht auch zusammenarbeiten. Aber um die Frage zu beantworten, tatsächlich hauptsächlich über persönliche Kontakte, also laufen, wirklich laufen, Menschen kennenlernen und Menschenkontakte knüpfen.
Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man dich auf sehr, sehr vielen Business-Veranstaltungen und Messen und Entwickler-Konferenzen und so weiter sieht, was immer sehr nett ist, wenn wir uns da treffen. Obwohl ich, wie gesagt, tatsächlich nur einmal bei dir aufgenommen habe und das aber auch wieder machen würde, weil also das Ergebnis war wirklich sehr, 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 sehr gut.
Danke. Soll ich die Frage nochmal ergänzen? Weil das eine ist, dass Menschen kennenlernen. Das zweite ist, dass man ein gutes Team hat und anständiges Equipment hat und gute Räume, die gut klingen und vor allen Dingen ein gigantisches Sprecherarchiv, damit man die Auswahl hat. Weil das nützt nicht so viel, wenn ich mit einem Archiv von, ich sage jetzt einfach mal, 200 Menschen arbeiten würde. Und dann besetze ich so ein Spiel wie Mass Effect Andromeda damit, was 230 Rollen hatte. Nee, es war noch mehr, egal. Und dann kommt Square Enix mit einem ähnlich großen Game. So, und dann müsste ich ja dann schon gucken, wie besetze ich das, ohne dass der eine Kunde das Gefühl hat, ich kriege ja genau die gleichen Sprecher wie der andere. Das geht nicht. Also brauche ich ein ziemlich großes Archiv, was wiederum heißt, dass wir, und das gehört zu diesem Qualitätsmanagement, was dahinter steht, dass wir regelmäßig Castings machen müssen, um neue Sprechstimmen. Schauspieler und Sprecher zu finden.
Ja. Wir hatten bei uns im Forum vom Podcast, hatten wir kürzlich die Frage an mich konkret auch, die ich auch in einer anderen Sendung jetzt schon beantwortet habe, das ist dann ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ist egal, vielleicht hört der Mensch auch nur die eine jetzt. Nämlich, wie komme ich als Sprecher, wie bewerbe ich mich beim Entwickler dafür, dass ich bei dem sprechen will? Da habe ich gesagt, du bewirbst dich eben nicht beim Entwickler, sondern du bewirbst dich beim Tonstudio und versuchst da in die Sprecherkarriere aufgenommen zu werden. Das heißt, du lieferst ein paar Sprachproben ab und dann sehen die, alles klar, der kann das oder der kann das nicht. Vielleicht sagen sie auch, das ist uns nicht gut genug, arbeiten wir noch ein bisschen an der Sprecherausbildung. Da musst du in die Karteien rein bei den Tonstudios und dann musst du auf Aufträge warten.
Ja.
Ein gutes Tonstudio braucht eine gigantische Sprecherkartei, in der wirklich hunderte von Leuten sind.
Ja.
Entsprechend ist natürlich bei kleinen Projekten kommt man da nicht rein, aber wenn eben 230 Charaktere zu besetzen sind, da braucht man dann schon mal ein paar Dutzend Sprecher. Und das ist natürlich entsprechend wächst dann die Wahrscheinlichkeit, zumindest bei den Vorschlägen dabei zu sein. Wenn der Auftrag dann da ist, was musst du alles tun? Oder was musst denn, du gibst den dann an dein Team und sagst, hier ist ein Auftrag, das ist, sind die Rahmenbedingungen und so weiter. Jetzt macht mal, was tun die dann? Was machen die damit?
Erster Schritt ist normalerweise und tatsächlich auch Vorauftragserteilung ganz oft das Casting. Dass der Kunde, also gerade wenn das mittlere und kleinere Companies sind oder Direct Developer, die wollen erstmal wissen, was ist denn das? Kann der das, was er behauptet? Und dann fragen die mindestens ihre Hauptrollen ab. Dann wird erstmal so ein Precast gemacht und wenn die damit glücklich sind und dann die Kostenrelationen stimmen, dann wird ein Auftrag erteilt. So, dann versuchen wir abzufragen ein optimiertes Recording Set. Das heißt, bitte schickt uns das vollständige Skript. Das gibt es heute schon mal nicht mehr. Das gibt es einfach nicht. Es gibt kein fertiges finales Skript, mit dem man durch die Aufnahmen geht. Das wird immer tagesaktuell ergänzt. Dann bitten wir um möglichst vollständige Character Descriptions. Was ist der Mensch? Wie ist die Frau? In welchen Relationen stehen die Figuren zueinander? Bitte, wenn es geht, dann nochmal ein Screenshot oder ein Scribble von dem Charakter, weil man kann den Sprecher gar nicht besser einstellen auf die Rolle, als wenn man ihm einfach zeigt, wie du aussiehst. Das, der Typ da, diese schmale Latte mit der Warze auf der Wange, nein, Entschuldigung.
Ja.
das bist halt du und du bist dann, und dann kommt kurz so ein paar Charakteristika aus der Character Description und dann können sich die Schauspieler auch sehr schnell ein Bild von der Rolle machen. So, also haben wir.
Was ja bedeutet, wenn ich kurz auf den Entwicklungsprozess gehen kann, wenn ich eben so ein großes Rollenspiel mache, ich brauche tatsächlich für jeden kleinen Questgeber, muss ich letzten Endes irgendwie hinschreiben, wo kommt der her, was motiviert den und so weiter, damit die im Tonstudio ungefähr wissen, was das für ein Typ ist. Und dass das nicht passiert in der Entwicklung, das ist die Regel. Und zumindest bei den kleineren Charakteren. Und das hört man dann tatsächlich in vielen Rollenspielen denen eben auch an, wo dann das Bild dessen, der da steht und dessen Haltung und der Ort, wo der steht, und das passt alles nicht zusammen. Da passt die Stimme nicht zur Erscheinung und so weiter. Und dann merkt man ganz genau, die haben sich diese Arbeit nicht gemacht, die allerdings, muss man sagen, auch eine Höllenarbeit ist. Wenn du einen Charakter wirklich sauber beschreiben möchtest und aus der Situation heraus beschreiben möchtest, in der er ist, da ist man gerne mal 3-4 Stunden mit beschäftigt. Und wenn du dann 230 Charaktere sprechen musst, 230 mal 3-4 Stunden, da bist du 1000 Stunden beschäftigt. Und das sind einfach mal 25 netto Arbeitswochen, um nur die Charaktere zu beschreiben. Also ein halbes Jahr Arbeit. Netto. Ohne Urlaub, ohne Feiertage, ohne alles, ohne Krankheit. Ja? Und da wirst du als Autor natürlich rammdösig, weil du kommst im Spiel ja nicht mehr vorwärts in dem Augenblick groß. Ja. Das ist ja nicht so, dass dabei auch nur ein Level entsteht oder was weiß ich nicht. Natürlich ist das vom Storytelling her, jeder, der erfahren ist im Storytelling, weiß, dass das absolut kritisch ist, dass man das tut. Aber es ist natürlich eine Arbeit, die ist höllisch, und vor allem ist das keine Arbeit, die man an irgendeinen Schreibsklaven geben kann, sondern das sind die Leute, die wirklich ganz tief in der Geschichte stecken müssen, die eine genaue Vorstellung davon haben und so weiter. Und das macht die Sache so schwierig und das macht die Sache so ätzend. Und ich hasse diese Arbeit, wenn sie zur Schreibung. Also ich mache unglaublich gerne ein oder zwei Charaktere mal. Ja, aber 10 ist schon die Pest.
Ja.
10 ist schon die Pest. 250, ich glaube, das ist dann im innersten Kreis der Hölle des Storytellings. Und deshalb, das ist der Grund, warum in vielen Rollenspielen dann eben einige Charaktere, vor allem Randcharaktere, überhaupt nicht mehr funktionieren.
Da kommen wir dann aber auch in die Realität, gerade bei diesen großen Games. Weil das, was ich eben selber gescribbelt habe, ist ja ein Optimum. Ne? Ein Final Script und für jeden Charakter ein Bild und für jeden Charakter eine kurze Beschreibung. Zumindest einen kurzen Satz. Ne? Aber das ist bei vielen dieser großen Games gar nicht mehr möglich, hast du völlig recht. Und deswegen wird dann ganz oft auf den Weg der lehmt es zum O-Ton auf Variante aufgenommen. Ja. Ja. So, der O-Ton wird aber oft nochmal, also die englischen, französischen, spanischen, wo auch immer die Aufnahmen im Originalspiel stattfinden, da werden oft die Charaktere nochmal verändert, gerade die kleinen Characters. Ja, weil da sagt dann der Original-Director, sagt dann irgendwann so, nee, das passt mir jetzt nicht. Das wird nochmal neu aufgenommen. Und wir kriegen diese Informationen manchmal gar nicht mehr aufgrund dieser fließenden Prozesse.
Wunderbar.
Ne, und dann nehmen wir halt nach der
Originalstimme. Und im besten Fall steht dann da eine Frau im Spiel und redet mit einer tiefen Baritonstimme.
Das passiert leider auch.
Genau. Und wir sind ja noch bei dem Prozess, was ihr zu tun habt. Genau. Also ihr habt dann den Cast. Den habt ihr jetzt dann irgendwann mal. Und der wird auch abgesegnet irgendwann mal. Da wird dann gesagt, alles klar, den nehmen wir. Und teilweise wird der tagesaktuell noch verändert. Weil vielleicht noch reinkommt, im Spiel ist das jetzt eine Frau. Wir brauchen jetzt eine Frau und nicht mehr den Mann. Mhm. Wobei ich gehe jetzt auch davon aus, auch bei den großen Produktionen sind so Charaktere, die nur 3-4 Sätze sprechen. Da werden oft mehrere an einen Schauspieler gegeben, der dann 7, 8 oder 10 kleine Charaktere spricht, und da muss eben dann geguckt werden, dass die eben nicht alle nebeneinander in der Stadt stehen, sondern möglichst zumindest mal eine halbe Spielstunde auseinander sind. Gut, also das ist jetzt passiert. Ihr habt den Cast gemacht. Was wird als nächstes gemacht?
Danach wird es tatsächlich sehr administrativ, weil dann werden die Rollen ausgezählt, wortwörtlich, und zwar in Worten. weil der Schauspieler ist, das ist jetzt sehr sachlich, aber es ist nicht unfair gemeint. Man kann das vergleichen mit Wasser, was durch die Leitung muss. Das Wasser ist die Sprache. Und jeder Schauspieler kann nur eine bestimmte Menge an Worten pro Zeit sprechen. Dieses Mittel haben wir tatsächlich irgendwann vor 20 Jahren mal eruiert. Das funktioniert bis heute. Es ist eine bestimmte Wortzahl pro Stunde. Und mit dieser Wortzahl pro Stunde wird das, was der Charakter zu sprechen hat, ausgerechnet. Und dann wissen wir halt, okay, Lara, ne, hat 5890 Lines, a 9 Worte im Mittel und muss deswegen für x Tage im Studio sein. Boah, dann gucken wir halt, dass Schritt 2, diese Auswertung ist erfolgt, bleib jetzt mal bei Lara. Dann rufen wir die Schauspielerin an und fragen, wie hast du denn überhaupt Zeit? Weil da, was ich jetzt spreche, das sind ja Tage, wirklich Tage. Und da Lara ja aktuell immer mit prominenten Stimmen besetzt ist, muss man dann wirklich gucken, wie hat die denn überhaupt Zeit? Wo nehme ich sie auf? Nehme ich sie hier bei uns auf? Kann ich sie hierher bitten, einladen? Oder nehmen wir sie bei unserem Partner in Berlin auf? Oder ist sie vielleicht irgendwo in Köln oder was der Geier was? Wo wir dann direkt zum nächsten organisatorischen Thema kommen. Und lade dann entsprechend ein, das plane ich, also erstelle die Disposition. Das natürlich für alle Rollen, die eben für, in diesem, wenn wir bei Lara bleiben, die für Tomb Raider geplant werden. Dann erstelle ich diese Dispo oder versuche die zu erstellen und zwar in Verabredung mit den Schauspielern. Also alle anrufen, wann hast du denn Zeit? Ich brauche dich 1,5 Stunden, den anderen brauche ich 3 Stunden, dann brauche ich irgendwie eine Heldin, einen Sidekick von Lara und die muss nochmal 4 Stunden kommen. Die müssen ja aber auch alle Zeit haben. Ich sage denen ja nicht, du kommst, wenn ich das will, sondern ich versuche das natürlich so zu planen, dass die optimiert in meine Planung reinpassen. Aber das sind ja selbstständige Menschen. Also wird das abgesprochen. Das ist nicht ganz unerheblich, diese Zeitplanung, dieses Aufeinanderstecken. Früher nannte man das Stäbchen werfen. De facto ist das tatsächlich bis heute eine papierende Arbeit. Wir haben vieles probiert digital, aber tatsächlich passiert das am besten auf Papier. Dann druckt man sich 5 Tage aus von 9 Uhr morgens bis 20 Uhr abends und guckt, wie kriege ich die Leute da rein. Und das ist dieser erste Schritt, der wichtigste Schritt, die Planung in Abstimmung mit den Schauspielern auf die ausgewerteten Skripte. Wenn das dann fertig ist, dann stellen wir öfter fest, okay, jetzt kommt ein Upgrade. Irgendein Text-Upgrade, irgendwas per E-Mail, per WeTransfer, per irgendwas kommen irgendwelche Textänderungen. Und das passiert mittlerweile lange nicht mehr nur bei den Großen, das passiert auch bei mittleren und auch bei kleinen Produktionen, dass da ja der Release-Date für alle Versionen mittlerweile möglichst zeitgleich sein soll, dass man dann nochmal diese Text-Updates bekommt. Oder dass auch Dinge passieren, wie ohne Beispiel jetzt, aber dass plötzlich komplette Rollen wegfallen. Die sind fest eingeplant gewesen und dann werden Rollen gestrichen, wirklich ersatzlos gestrichen. Und du hast plötzlich in der Dispo von eigentlich geplanten 8 Aufnahmetagen, hast du plötzlich ein Loch von 2,5 Tagen. Aber das Team steht. Und dann muss man also logischerweise die 2,5 Tage, alles was nach diesem Loch der 2,5 Tage ist, muss man die Schauspieler, die dahinter geplant waren, ranholen. Also wieder ab ans Telefon. Lieber Hans Meyer, könntest du vielleicht statt Freitag bitte am Montag kommen? Also dieser Dispo-Wurf nochmal ergänzend. Aber das steht dann irgendwann. Und das ist halt auch Tagesgeschäft. Das ist nichts Aufsehenerregendes mehr. Das ist relativ aufwendig. Das wird tatsächlich draußen meistens unterschätzt, was ausgelöst wird mit Text-Updates. Wir haben jetzt gerade eine Produktion gemacht. Da haben wir statt eigentlich 2,5 Tagen Projektmanagement haben wir fast 8 Tage gehabt.
Boah, jo, das ist ja, das geht richtig in die Kosten rein, ja.
Ja, ist also Gott sei Dank in Anführungsstrichen nur Projektmanagement, wenn man dann jetzt auch immer nochmal Studioausfallzeiten berechnen würde, das tun wir nicht, dann würde es richtig bösartig werden. Aber diese 8 Tage sind halt verursacht, weil in diesem Fall, und das ist einer der, du hattest die Frage vorhin schon angedeutet, einer der groben Fehler in die Aufnahme gehen, ohne dass man wirklich weiß, dass die Texte fertig sind. Das ist einer der ganz groben Fehler, weil das ist das, was passiert ist. Sie haben gesagt, nehmt auf und wir haben die Dispo erstellt, wir haben die Sprecher einbestellt, also die Disposition fertig gemacht und dann kam, nee, also alle wieder anrufen, abgesagt. Wissen wir denn, wann wir aufnehmen sollen? Nein, das war auch noch nicht klar. Also erstmal nur absagen. Man konnte also nicht in einem Telefonat absagen und den nächsten Termin machen, sondern nochmal eine zweite Runde, dann gab es eine zweite, eine dritte und mit der vierten Runde haben wir dann tatsächlich final das Ganze geplant und aufgenommen.
Oh meine Güte. Ja, die Schauspieler müssen sich ja auch dabei wirklich völlig verarscht vorkommen.
Ja, da kommen auch manchmal so Kommentare und dann gehen wir aber auch tatsächlich raus und sagen, müsst ihr aber auch ein bisschen verstehen, weil das hat sehr viel mit Termindruck zu tun, sehr viel mit Sachen, die wir überhaupt nicht beeinflussen können, die auch ein Developer überhaupt nicht beeinflussen kann.
Ja, klar.
Ne, wenn die in einem Prozess mit ihrem Publisher in irgendeiner Diskussionsebene noch sind und der Publisher sagt, nee, das geht so nicht, das funktioniert nicht, könnt ihr nicht machen, dann müssen die halt nochmal an die Texte ran, die Aufnahmen komplett stoppen, ist aber alles zeitkritisch, also kommen solche Änderungen. Das ist relativ normal. Also mein Beispiel eben, das war das Schlimmste, was wir jemals gemacht haben, oder das ist nicht das Schlimmste, sondern einfach das Aufwendigste. Aber das ist relativ normal.
Gut, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Jetzt ist das alles organisiert, alles, die ganze Dispo ist gemacht, Schauspieler kommen, Regisseur kommt, die Texte sind da, gut, ändert sich nochmal von Tag zu Tag, aber es ist, läuft alles mehr oder weniger, ist ein gut organisiertes Projekt. Was passiert im Studio? Ich könnte das jetzt aus meiner Warte erzählen, aber mir fehlt da so ein bisschen, ich habe zwar selbst auch mal eine anderthalbwöchige Produktion gemacht, in Deutschland, Englisch, aber das war noch übersichtlich, das waren 10 Sprecher pro Sprache, die wir da hatten. Die waren halt entsprechend, jeder hatte eine relativ große Rolle. Wie ist das, wenn das dann richtig so groß wird? Was ist dann, da muss ja zugehen wie ein Bienenschwarm.
Manchmal
wie ein Bienenstock, ja. Das ist, weil die allermeisten Sprecher kommen ja rein für eine Stunde, anderthalb, zwei.
Mhm.
Ja,
genau.
Dann kommen die auch mal früher, weil sie eh schon in der Gegend sind. Manche kommen zu spät und so weiter. Was ist, wie organisiert ihr das? Was wird da gemacht?
De facto ist eigentlich immer einer der Projektmanager am Laufen in den Studios. Der läuft so eine fröhliche Runde. Du kennst das hier bei uns, wir haben ja 2 Treppenhäuser. Und der läuft dann immer eine Runde und guckt, wer ist schon da, wer ist fertig, wie läuft die Produktion. Hängt es, sind die in der Zeit oder sind sie vielleicht sogar zu früh? Um entsprechend dann wieder zu telefonieren oder um Geduld zu bitten, weil das mit dem Hängen passiert durchaus zwischendurch. Das Ganze halt optimiert, für uns optimiert, im Sommer mit 4 Studios. Also dann haben wir manchmal tatsächlich unten 10, 12 Schauspieler sitzen, die auf ihren Einsatz warten. Weil wenn es tatsächlich kleinere Rollen sind, dann sitzt da wirklich ein ganzer Stapel Menschen. Die quatschen, die haben immer gute Laune, ist sehr lustig. Ich habe schon mal überlegt, ob ich einfach mal so einen Field Recorder reinstelle und das als Comedy mache. es ist wirklich sehr lustig. Und die müssen wir dann halt immer verarzten, gucken dann, wenn die Produktion fertig ist, in die Produktion die Info reingeben, nächster Sprecher, Sprecherin ist da. Dann wird ich mache jetzt wirklich den Wechsel, ich gehe jetzt einfach davon aus, es ist schon jemand da, der wird höflich verabschiedet, kriegt noch seinen Gagenschein und diese Nummer mit der Sozialversicherungsabrechnung machen wir immer noch als Service für die Schauspieler und die Kunden. Und dann wird der nächste Schauspieler reingebeten. Ab jetzt kennst du das schon, das heißt, jetzt kommt der Schauspieler rein, hat im Regelfall, da wir fast ausschließlich Prima Vista arbeiten, fast niemals bekommt ein Schauspieler die Texte vorher. Das heißt, er kommt ins Studio, hat überhaupt keine Ahnung. Der kriegt nur die Information, du bist für 3 Rollen gebucht. Das ist einmal ein Male Hero, ein weinerlicher Lappen und ein Reporter. So, das ist alles, was er weiß. Das heißt, der kommt rein, wird dem Director vor die Nase gesetzt und der Director holt ihn dann erstmal ab und sagt, pass mal auf, wir starten jetzt mit der Rolle des Heroes. Damit kannst du dich erstmal freirotzen sozusagen. Dann wird einmal beschrieben, was ist es. Dann geht der Schauspieler in den Aufnahmeraum, kriegt seine Texte dort vorgelegt, dann wird das Mikrofon eingestellt, dann wird einmal ganz kurz ein Mikrofon-Dynamik-Check gemacht, wie kommt der Schauspieler rüber. Ein reiner technischer Aspekt, also der Toningenieur guckt, was kommt an Pegel und stellt gegebenenfalls nach. Dann wird nochmal eingestellt, reine Technik jetzt, ne?
Ja, dann wird ja, nochmal immer her damit.
Dann wird noch eingestellt, Lautstärke des Headphones. Ich kann mich nicht hören. Das ist alles viel zu laut. Ich kann den Director nicht hören. Das heißt, der Techie sitzt dann erstmal, geht viel schneller, als ich es beschreiben kann. Aber der Techie guckt dann erstmal, okay, kriege ich einen anständigen Pegel, der zu den anderen Aufnahmen, die wir schon gemacht haben, passt? Kriegt der Schauspieler ein anständiges Talkback-Signal, also vom Engineer wie auch vom Director? passt das alles zusammen, dass der sich gut hört, weil er muss sich ja selber hören. Er hört sich, er kontrolliert sich über den Kopfhörer. Und wenn das passt, dann übernimmt der Director und sagt nochmal ganz kurz, hier, pass mal auf, vielleicht haben wir noch einen O-Ton. Hier ist der O-Ton, den spiele ich hier kurz an. Guck mal ganz grob, manchmal sollen wir blind beim O-Ton bleiben, also wirklich original übernehmen. Wir übernehmen auf jeden Fall im Regelfall den Duktus, wenn wir einen O-Ton haben. Ansonsten fängt er an, mit dem Schauspieler die Rolle zu formen. Das heißt, irgendwie 3, 4 Takes werden einfach nur probiert. Wie ist die Rolle? Ist genug Druck da? Muss ein bisschen weinerlicher sein? Muss ein bisschen heldiger sein? Ich bin immer so auf Männern. Ist egal.
Hatten wir auch kurz eine Sendung drüber.
Auf jeden Fall wird dann die Rolle eingelegt. 3, 4 Takes. Länger dauert das normalerweise nicht, weil wir uns im Regelfall wirklich nur mit Profis auseinandersetzen, die schauspielen können. Also keine reinen Sprecher. Die haben im Regelfall das Problem, dass sie diese Rollenübernahme nicht können. Sprecher sind eher aus dem Werbebereich, sondern in der Regel sind es Schauspieler, mit denen wir arbeiten. Das heißt, die Rolle ist eingestellt, der Techie ist zufrieden, der Schauspieler ist zufrieden mit dem Ton, den er bekommt. Und dann wird aufgenommen. Und wenn es dann gut läuft, dann gibt es im Schnitt maximal, ich sage jetzt mal wirklich 1,5 Takes, also Versuche pro Line, die aufzunehmen ist. Dann hat man die guten Leute, manchmal hat man auch ein bisschen Pech, da hat jemand eine Nase, einen leichten Schnupfen, irgendwas. Dann muss einmal die Bordapotheke bemüht werden. Wir haben immer so einen Medizinschrank unten stehen, wo es Halstabletten und Nasenspray und ich weiß nicht was gibt. Die Produktion muss ja laufen. Im Regelfall haben wir keine Zeit, um nach hinten, oder sehr selten haben wir nur die Zeit, um nach hinten wegzuglitschen, Alternativtermine aufzunehmen. Und dann wird aufgenommen und in der Regel sehr zackig. Und durch diese Kombination von einem echten Schauspieler, einem guten Engineer und einem guten Director kriegt man auch richtig Speed rein. Optimiert wird das Ganze noch, wenn wir einen richtig geilen Supervisor dabei haben. Weil da wir ja in der Regel wenig Vorlauf haben, wenig Zeit, kann weder der Engineer noch der Director wirklich die Skripte auswendig lernen. Das war bei dir anders. In Routine hast du selber geschrieben. Das ist toll, wirklich toll gewesen. Und du hast das auch extrem geil gemacht. Mal ganz kurz in die Richtung. Yep. Aber wir bekommen ja in der Regel die Skripte und haben keine Vorbereitungszeit. Das heißt, die müssen alle Beteiligten müssen prima vista arbeiten, also wirklich den Text aufnehmen, eine möglichst vorhandene Direction-Zeile, also nochmal eine extra Spalte, wo ganz kurz beschrieben ist, wir sind in der Kathedrale, Anna streitet sich mit Johannes. So, wo sind wir? Weil der Raum macht einen großen Einfluss, diese Information fehlt leider auch oft. Wo sind wir? Weil der, wie gesagt, in der Kathedrale schreibt man nicht so, tut man einfach nicht. Weil man auf einer Waldwiese mit richtig Druck sich anschreien kann, weil das stört ja auch niemanden.
Jetzt ist es ja so, wenn ich da nochmal kurz reingrätschen darf. Dass ihr kriegt ihr auch die englischen Originaltexte im Zweifelsfalle? Ja. Das heißt, im Zweifelsfalle, also wenn da jetzt so ein Satz steht wie, ich soll einen Satz sagen wie, ich möchte das umfahren, dann kann ich das umfahren betonen oder umfahren. Das ist im Deutschen das völlig gegenüberliegende, was gemeint wird. Ja? Ja. Im englischen Original wüsste ich dann, wie es gemeint ist.
Ja.
Ich stelle das immer wieder fest, wenn ich Spiele, auch hochwertige, AAA. Dass bei einzelnen Zeilen die Leute offensichtlich nicht wussten, auf welche Silbe es zu betonen war. Ja. Und dann halt die naheliegendste genommen haben, aber offensichtlich daneben lagen, weil es klingt dann unfreiwillig komisch oder zumindest falsch. Und das ist natürlich sehr schade. Sind die Amerikaner, Briten da zugänglich, dass die, wenn man denen das sagt, Leute, sagt bitte ganz exakt oder schreibt vielleicht noch eine zweite Version des Satzes hin, auf was wird hier betont? Was ist hier das Wichtige? Um was geht es wirklich? Weil im Deutschen macht Betonung so unglaublich viel aus. Mhm. Und es kann wirklich, vielleicht sollte man Ihnen dieses Beispiel liefern, also diesen Satz kannst du auf zwei völlig unterschiedliche Art und Weise sprechen und dann bedeutet er das genaue Gegenteil. Das ist, und weil mich stört das unglaublich, jetzt gebe ich zu, ich bin empfindlich bei sowas. Man kann da unglaublich viel falsch machen. Und wenn ich einen englischen Text bekäme, wo ich dann nicht wüsste, oder eine deutsche Übersetzung, wo ich nicht wüsste, wie ist das jetzt hier gemeint? Ich glaube, ich würde als Regisseur wahnsinnig werden in dem Augenblick im Studio. Das ist, und jetzt werden die auch, glaube ich, ja. Und jetzt bin ich eben genau dabei, was sind die kleinen Fehler? Das ist, da geht man am Ende dann halt doch drüber weg und natürlich bewertet man Spiel nicht danach, ob das da, gerade vor allen Dingen, wenn man weiß, wie es im Studio zugeht. Was sind die schwersten Fehler? Also jetzt abgesehen davon, gut, die melden sich schon und wollen, machen schon ein Dispo und haben eigentlich noch keine Ahnung, wer überhaupt der Held ihres Spiels ist. Aber jetzt so auf eurer Seite, was sind die schwersten Fehler, die ihr machen könnt?
Die schwersten Fehler, die wir passieren, wir machen natürlich überhaupt keine.
Nee, ist schon klar, weil ihr
ja, damit fange ich schon mal an, ne? Wir sind ja perfekt, ne?
Weil ihr ja wisst, was die schwersten Fehler sind, weil ihr das ja wisst und die deshalb umfahren könnt. Nicht umfahren, sondern umfahren. Ja.
Genau. Nein, Fehler tauchen im Regelfall aufgrund von fehlender Kommunikation auf, tatsächlich. Wenn wir falsch casten, weil wir keine vollständigen Informationen, da bin ich wieder bei diesen Character Descriptions, wenn wir keine gute Character Description haben oder eine falsche Vorlage, dann besetzen wir eine Rolle, also ich sage jetzt wirklich sogar wir, besetzen eine Rolle falsch. Hier der Good Spirit von Black and White ist immer wieder mein Lieblingsbeispiel. Da haben wir eine Information bekommen, sollte Mitte 30 sein. Wird wahrscheinlich kaum jemand von den Hörern noch kennen, aber der Good Spirit ist irgendwas um die 90 und hat einen weißen Rauschebart. Und wir haben hier Christian Stark, Mitte 30, relativ alterslos gebucht. Also die Situation haben wir ganz gut gerettet, aber solche Sachen, das sind wirklich die Worst Cases. Fehler, die wir machen können als Studio, ist beispielsweise aus irgendeinem Grund Panik. Und dann geht ein Engineer und das passiert tatsächlich zwischendurch. Kann ich mich auch nicht von freisprechen. Die haben irgendwie fürchterlichen Druck und stellen aus Versehen auf nicht die gewünschten 44,1 Kilohertz ein, sondern auf 32 Kilohertz.
Ja.
Oder 4 Bit. Also so wirklich so ein reiner Technikfehler. Und das ist einmal passiert tatsächlich mit diesen 4 Bit. Das ist eine Vollkatastrophe, weil alles, was wir mit 4-Bit aufgenommen haben, können wir einfach in die Tonne treten und die Schauspieler nochmal bitten und alles nochmal aufnehmen.
Und das müsst ihr ja auch dann so, auch selbst zahlen, das zahlt dann ja der
Podcast. Das ist mein Problem.
Ja, genau.
Worst Case, Technik. Mitten in der Aufnahme bricht der Computer zusammen. Da kann auch keiner was für, aber wo du bei diesem Zahlenmodell bist, mit dem Moment, wo die Kiste hier wegbricht, haben wir unten mindestens 3 Menschen sitzen, die bezahlt werden. Wir haben einen Kunden sitzen, der auf sein Material wartet und müssen irgendwie dieses Problem lösen. Da sind wir jetzt halt relativ privilegiert, weil wir durch unsere 4 Studios können wir tatsächlich das Studio einfach wechseln. Aber das gilt halt für ganz viele andere, kleinere oder mit weniger Studios ausgestattete Localizer, dass die dann wirklich da stehen, so shit, fuck and die, ich muss jetzt irgendwo hier einen neuen Rechner kriegen und zwar ASAP. und dieses Problem ist natürlich vom Dienstleister zu bezahlen, von uns zu bezahlen. Das ist ein fieser Fehler.
Ja, das ist klar. Es ist ja schon mal passiert, dass ihr Sprecher gecastet hattet, vom Publisher kam. Ja, ist alles cool, die nehmen wir und dann haben sie die fertigen Aufnahmen gehört, die ja immer noch wieder, die fertigen Aufnahmen halten immer noch wieder Überraschungen bereit, weil ich caste auf der Basis von Texten, die aus anderen Spielen stammen, teilweise aus der Werbung stammen, vielleicht von irgendwelchen Hörspielen und denke mir, ja, der kann das und dann stelle ich hinterher fest, nee, das war es überhaupt nicht. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
Da gucke ich tatsächlich, wo liegt die Ursache. Wenn wir saubere Files geliefert haben, also wirklich anständige Beurteilungsfiles und der Kunde einfach tatsächlich manchmal aufgrund von Fehlabstimmungen internen beim Kunden, beim Dev, beim Publisher, sagt der eine, ja, ist super und dann liefern wir und dann sagt jemand anders, nee, das ist scheiße, das müssen wir nochmal machen. Muss man halt wirklich reden und gucken. Es gibt aber auch tatsächlich den Fall, dass wir, ich mache ja keine Fehler, ne? Nee, doch. Nein, das ist uns tatsächlich auch schon passiert, dass wir mit veralteten Casting-Files gearbeitet haben und dann festgestellt haben, bei der Aufnahme, shit, fucking die, das funktioniert überhaupt nicht. Das geht nicht. Der Mensch kann das nicht, die Frau kriegt die Rolle nicht hin, der Typ kann das nicht ausformen, kann nicht schreien beispielsweise. Das passiert tatsächlich relativ oft. Dass die dann, wenn man Schreirollen hat, dass die dann wirklich nach einer Viertelstunde da stehen und sagen, ich kann das nicht, es tut mir leid, ich kann es nicht. So, das ist natürlich nicht das Problem des Kunden, das ist mein Problem. Weil ich muss das irgendwie vorher abklären. Aber das abzuklären, geht tatsächlich nur über echte Castings vor Ort. Deswegen mache ich jetzt nochmal kurz einen 20-Minuten-Rückschlag. Deswegen bemühen wir uns, alle Sprecher, die sich bewerben, dass wir die einmal ins Studio kriegen, um mit uns Prima Vista zu üben, damit wir wissen, wie die wirklich tatsächlich funktionieren, wenn sie einfach den Text vor die Nase bekommen und den umsetzen müssen. Und ob die eben diese vielen Rollen, die wir brauchen für Games. Weil, ne, im Regelfall kriegt jeder Schauspieler 2 bis 3, manchmal nach Talent 4, 5 Rollen, mehr normalerweise nicht. Aber ob der auch schreien kann? Kriegt die Rolle hin, wenn sie dann wirklich mal durcheskalieren muss und richtig Screaming Queen raushauen muss? Und das können tatsächlich einige nicht, weil die Stimmausbildung dafür nicht da ist. Und das ist eindeutig unser Problem. Da sagt uns auch jeder Kunde und berechtigt, Jungs, das ist nicht meins, sieht zu, ihr habt morgen Liefertermin, dann müsst ihr wohl heute Nacht ein bisschen arbeiten. Was wir dann noch tun.
Ja, das ist klar. Wo wir jetzt wieder bei den Schauspielern sind, das ist, als ich angefangen habe, das, und das war mein schwerster Fehler, ich habe mir von meinem Chef sagen lassen, aber hier Budget ist ganz klein. Und dann haben wir bei den Schauspielern natürlich das Billigste vom Billigen genommen. Mit dem Ergebnis, dass hinter die Studiokosten so in die Höhe schossen, weil wir dann eben nicht bei den 1,5 Takes pro Line waren, sondern ganz schnell bei 3, 4 im Schnitt. Ja? Und dann ist eben, und dann ist die Studiozeit einfach mal 2,5 mal so lang. Und die Studiozeit ist auch nicht billig. Und damals war die teurer als heute, die Studiozeit, weil das ganze Equipment ja auch teurer war damals. Und es nicht so viele Studios gab. Und dadurch explodierten auf einmal die Kosten von der Aufnahme. Wir haben gemerkt an der Stelle, und das war das Learning, wir hatten einen guten Schauspieler und der kam rein und buff, 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 und dann war wir hatten den eigentlich für 2 Stunden gebucht, aber der war nach 40 Minuten fertig. Und dann habe ich gedacht, so gut, das lernst du jetzt. Je besser die Schauspieler, desto schneller sind die wieder draußen, desto billiger wird es am Ende und du hast die bessere Qualität. Ja, weil wenn jemand eine Line zum 7., 8. Mal spricht, die wird nicht mehr besser. Der verzweifelt, das geht so ins Selbstbewusstsein der Sprecher, die kannst du hinterher nur noch eigentlich als kleine Mädchen besetzen. Entschuldigung, das war jetzt wieder sexistisch. Die kannst du noch, und jetzt entschuldige ich mich wirklich.
Als kleine Jungs.
Die kannst du nur noch als kleine eingeschüchterte Menschlein kannst du die besetzen, die irgendwo durch den Rost durchfallen und dann aus der tiefsten Höhle heraus nach oben wimmern. Das ist, und du machst dir letzten Endes jeden Schauspieler damit kaputt im Studio. Und deswegen ist das die Erfahrung, die ich immer gemacht habe. Preis bei den Schauspielern spielt vielleicht dann ab der Profi- oder Superstar-Kategorie eine Rolle. Das heißt, ich muss nicht unbedingt den jetzt original besetzen, der gerade, was weiß ich nicht, dem neuen Hollywood-Superstar festspricht. Es gibt jede Menge exzellente Profis, die keine großen Rollen sprechen, keine großen Schauspielerrollen im Kino oder was weiß ich nicht, die aber sehr gut sind. Aber die Kategorie muss ich bezahlen, in jedem Fall. Und alles andere gibt überhaupt keinen Sinn. Und das war für mich der schwerste Fehler, den ich je gemacht habe, mich darauf runterreden zu lassen. Ich hatte sowas schon. Ich dachte, das hat eigentlich keinen Sinn, mit den Schauspielern noch Großschauspielern zu üben im Studio. Die sollten die Rolle in ein paar Takes haben und dann sollte man loslegen. Hab mich da bequatschen lassen, war ein Fehler. Das für die Entwickler, die uns zuhören, und ich weiß, dass Entwickler zuhören, das ist ein schwerer.
Anständige Schauspieler. Das ist aber auch tatsächlich, kann ich mal sagen, in der Realität so, dass die Entwickler, wenn die auf die Kosten gucken, dann wird relativ wenig über die Kosten der Schauspieler debattiert, sondern es wird immer über den Wettbewerb der Tonstudios debattiert. Dann kommt dann, ja, aber die nehmen ja nur, warum nehmt ihr denn, sag ich, weil wir schneller sind und weil das Qualitätsniveau höher ist. Ja, aber, und dann kommen diese Diskussionen, aber bei den Schauspielern und beziehungsweise die externen Kosten sind ja fast immer zwei Drittel der gesamten Produktionskosten. Da wird erstaunlicherweise nicht diskutiert. Also dieses Wissen scheint schon auf einer gewissen Ebene durchgesickert zu sein, dass man an der Stimme selber also, nicht
sparen darf. Vor allem, wenn ich sehe, was kostet so eine Sprachaufnahme im Verhältnis zum Gesamtentwicklungsbudget. Jo. Ich kann da vielleicht mal aus der Schule plaudern, bei Phoning Home waren wir glaube ich etwas unter 10.000 Euro für beide Sprachen, Deutsch und Englisch, und wir hatten exzellente Schauspieler, wir hatten die Synchronstimme von Kevin Spacey, bevor Kevin Spacey verbrannt war, mit da drin, letzten Endes ist das im Vergleich zum Entwicklungsbudget, und jetzt war das Entwicklungsbudget von Phoning Home als Indie-Spiel relativ gering, ist das immer noch eine ein kleiner Prozentsatz dessen, was so ein Spiel kostet. Und deshalb ist es natürlich albern, an der Stelle zu sparen oder auch im Studio zu sparen. Wir haben das in Berlin aufgenommen, weil der Hauptentwickler des Spiels in Berlin saß und alle Sprecher in Berlin wohnten. Und deswegen sind wir dann damit mal nicht bei dir aufgeschlagen. Ja, ich weiß. Der Jörg ist jetzt leider gegangen. Der
leider gibt es hier nicht nur uns.
Ich muss jetzt ein großes Solo zu Ende bringen. Aber auch bei InBetween waren die Kosten ja absolut. Und wir haben da auch bei dir in beiden Sprachen aufgenommen. Deutsch und Englisch. Und das war absolut alles nicht fünfstellig, das darf ich glaube ich sagen. Insofern ist das alles im Rahmen des Entwicklungsbudgets. Also das ist jetzt nicht so wild. Man sollte da auf die Qualität setzen.
Ich versuche immer, weil es kommt, manchmal kommt schon, wenn ich das nochmal kurz aufnehmen darf, diese Frage, ja sag mal, kannst du nicht doch, ne? Also nicht mehr oft, aber kannst du nicht doch bei den Schauspielern? Ja. Und das kann man fast vorrechnen, also wirklich vorrechnen, ne? Weil der größere Teil der Kosten ist Direction und Artistik, also die Schauspieler. So, und wenn wir jetzt jemanden haben, dein Beispiel von eben diese Katastrophe mit 7, 8 Takes für einen genommenen Take, dann hast du eben die vierfache Studiozeit. Auch wenn das Studio billiger ist als die Schauspieler, ist die vierfache Studiozeit deutlich mehr als ein guter Sprecher.
Ja, zumal der Regisseur ist der teuerste von allen normalerweise. Oder zumindest sind das normalerweise keine billigen, also man sollte auch keinen billigen Regisseur haben, weil das lohnt sich überhaupt nicht. Ja. Und es rentiert sich definitiv nicht. Und es kostet Nerven bei allen. Und vor allen Dingen, man muss ja eins auch sehen, hinterher muss dann noch der Tontechniker, wir sind ja noch gar nicht bei der Post-Production, hinterher muss dann der Tontechniker im Schnitt den besten dieser 8 Takes raussuchen und fragt dich, und dann sitzt du nämlich bei dir in deinem Entwicklerstudio und suchst tatsächlich aus Stunden von Aufnahmen ein paar Minuten beste Takes raus. Und das kostet dich auch noch wieder Zeit. Das ist ja auch Sachen, die letzten Endes nicht als Tontechnikerrechnung da sind, sondern die sind dann aber der Tontechniker hat erstmal alles geschnitten. Und also man kommt in Teufelsküche, wo wir dann eben jetzt bei der Postproduktion sind. Die muss ja auch bezahlt werden. Die macht die auch.
Ja.
Es geht also um die Umwandlung der Files in ein Format, das im Spiel benutzt werden kann, was ja meist keine WAV-Formate sind, sondern MP3s oder OX. Was ist da alles an Arbeit? Also ihr habt jetzt für ein großes Spiel 230 Rollen, habt ihr die Sachen aufgenommen. Und ich nehme an, schon nach Tag 1 wird im Hintergrund in einem anderen Studio, in einem Post-Production-Studio, wird ein fleißiger Mensch anfangen und wird die ganzen Aufnahmen anfangen zu schneiden und nachzuarbeiten. Was muss
genau sein? So läuft es. Also nehmen wir mal wirklich Montag wurde aufgenommen. Die Aufnahmen von Montag sind erstmal schon, wenn man tatsächlich sowas, das ist nicht schön, wenn man da tatsächlich eine Sprecherin hat und die hat wirklich 8 Lines, 8 Aufnahmeversuche benötigt, dann wird immer schon mal von Direction und Engineer zusammen wird gesagt, Take Nummer 6 ist der beste. Damit der Toningenieur, der am Dienstag die Daten tatsächlich bearbeitet, genau so läuft es, immer am Folgetag, damit der auf jeden Fall schon mal weiß, okay, ich nehme jetzt erstmal den 6., bevor ich mir irgendwas anderes anhöre. Wenn wir Glück haben, passt das. Wenn wir Pech haben, passt es im Kontext nicht zu den dazugehörigen Rollen oder zu dem davorliegenden oder danach kommenden Take. Line. Ich will immer Line sagen und nicht Take. Take ist synchron. Das heißt, wenn es gut läuft, nimmt er die 6. Line und sagt, ja, wunderbar, das passt. Wenn wir Scheiße schreien, dann heißt das, er muss alle 8 durchhören. Wenn es ganz schlimm kommt, muss er aus den 8 eine zusammenschneiden. Das funktioniert alles. Das geht, das kennen wir alle schön von irgendwelchen Hochglanzmagazinen, wo ja eigentlich nichts mehr so ist, wie man das sieht. Also die Models, die da alle drauf sind, sehen ja anders aus in der Realität. Aber da wird hier angehoben, da wird dann ein Fältchen weggetan. Und das genau das. Das können unsere Engineers auch. Die gehen wirklich rein. Scharfes P, weiches B, weiches P, scharfes B, scharfes S. Und dann suchen die Buchstaben. Die suchen Buchstaben raus und schneiden aus diesen 8 Varianten, Worst Case, einen einzelnen, den man wirklich dem Kunden schicken kann. Und das gehört zu unserem...
Da ist man aber eine Weile beschäftigt, bis man das gemacht hat.
Wenn es schlimm ist, dann braucht man tatsächlich für so einen Take 10 Minuten. Und das ist fatal, das ist hochdefizitär, wird aber im Regelfall, das ist nicht so oft, das ist wirklich nicht so oft. Das macht man auch nur, also das Durchziehen von solchen Rollen macht man nur dann, wenn man eine ganz besondere Stimme hat. Also wirklich jemand, der einen ganz tollen Ton hat, wo man sagt, okay, wir arbeiten uns da durch, wir graben uns da durch. Der kann nicht gut sprechen, der kann nicht prima vista, aber der Ton ist so geil, wir machen das. Und das geht dann tatsächlich auch immer in Abstimmung mit dem Kunden. Wir fragen die dann vorher, wir haben hier eine tolle Stimme, aber den kriegen wir nicht in dieser normalen Aufnahmezeit. Für die Rolle brauchen wir eigentlich eine Stunde, sondern wir wissen, für den brauchen wir 3 Stunden. Wir haben jetzt gerade einen Film gemacht mit einem, ja, der ist so legendär, der ist so cool, der Mann, aber der ist 90. Ne, so mit jedem im vollen Futter stehenden Sprecher kannst du die Rolle in, warte mal, das waren glaube ich 8 Stunden. Aber mit einem 90-Jährigen geht das nicht. Aber er hat so einen tollen Ton. Das ist so und der spielt die Rollen so gut aus, dass wir mit dem Kunden gesprochen haben und gesagt, wir brauchen wahrscheinlich die dreifache Aufnahmezeit. Und er hat gesagt, ja, ihr habt recht, der hat einfach einen tollen Ton, den wollen wir haben. Und wenn das dann die dreifache Postproduktionszeit ist und auch Aufnahmezeit ist, dann müssen wir damit leben. Aber um aufs Generelle zu kommen, wir nehmen halt eine bestimmte Anzahl an Lines auf, die gehen direkt am nächsten Tag in die Postproduktion. Und wir operieren in 2 Ebenen. Die eine Ebene ist, und das ist auch nach wie vor meine Lieblingsebene, dass wir mit Menschen arbeiten. Also es sitzt wirklich ein Toningenieur, ein Mensch, der sitzt und hört sich die Files an, beurteilt die, schneidet die, guckt nach scharfen, weichen Lauten und geht da entsprechend durch. Und die sind, das ist nämlich unsere Erfahrung, die sind fast genauso schnell wie die automatisierten oder fast automatisierten Prozesse, haben aber eine geringere Fehlerquote. Also automatisiert heißt, man nimmt bestimmte Software, lässt sie durchjagen und macht eine automatische Benennung und schneidet Anfang und Ende des Files. Und wenn man mutig ist, lässt man diese Softwares auch noch tatsächlich nach bestimmten kritischen Lauten, also SPB, horchen und unter Umständen nacharbeiten. Das dauert dann natürlich nur für so eine Tagesaufnahme, dauert das nur 30, 40 Minuten, bis diese Software als Batch das durchgearbeitet hat. Aber da muss man den ganzen Kram sowieso durchhören. Man muss es hören. Ich ja, gebe klar. Nichts aus der Hand, was wir nicht gehört haben. Ah nein, da sind wir bei einem Fehler. So, genau. Also ich habe jetzt vollmundig gesagt, wir geben nichts aus der Hand, was wir nicht gehört haben. Das ist ein Fehler, der uns, das passiert halt, wir sind Menschen, der uns irgendwie so einmal im Jahr passiert ist, dass wir aufgrund von irgendwelchen Umständen, die völlig egal sind, ungechecktes Audiomaterial liefern. Und das ist eigentlich immer ein Fehler. Ungechecktes Audiomaterial heißt, da ist Druck oder Panik oder irgendwas drauf. Und wenn man das machen muss, sind wahrscheinlich tatsächlich schon Fehler drin und das passiert auch genauso. Und dann kommt nämlich wirklich, dann liefert man das dann doch um 22 Uhr, ja, Check-up können wir jetzt nicht mehr machen. Liefert das doch und am nächsten Tag gibt es einmal mit der Pompe auf den Scheitel. Und dann kann man auch nur sagen, Entschuldigung, und das ist auch das, was wir tun. Also wir reden dann auch nicht drum rum, sondern sagen, warum das so war und entschuldigen uns und sehen zu, dass wir das Material reparieren. Aber diese beiden Wege sind die, also Aufnahme Montag, dann der eigentliche Schnitt am Dienstag. Und der normale Ablauf ist, dass wir dann, es sei denn, wir werden mit den Preisen wirklich in den Keller geknechtet, dass wir dann an einem dritten Tag nochmal komplettes Check-up machen. Das heißt, wir haben als Qualitätssicherungsmittel haben wir in der Aufnahme die Stimme, wir haben den Director und den Engineer. Dann geht es am nächsten Tag zur 4. Person, nämlich dem Schnitt-Engineer, der das Material aufbereitet und auf Länge trimmt, sauber schneidet und renamed, und am 5. Tag eine 5. Person, wirklich eine andere Person, die nochmal alles durchhört. Ne, weil jeder hat seine Deadspots, Deadspots heißt das, glaube ich, ne? Heißt das Deadspots? Blindspots.
Blindspots, genau.
Blindspots. Und wenn
ja. Oder sagen wir mal Deathspots, weil wir hören ja Deathspots. Ja.
So, jeder hat seine komischen Punkte, die er nicht wahrnimmt. Und wenn man diese Person sein eigenes Material checken lässt, dann hört er natürlich auch genau diese Spots nicht mehr. Deswegen dann nochmal eine 5. Person. Und dann wird das Material tatsächlich im Regelfall geliefert. Das ist das, was wir eigentlich nicht mögen als Qualitätsfetischisten, weil wir würden eigentlich gerne ganz am Ende das gesamte Audiomaterial hören, dann nochmal komplett fully mastern am Stück. Aber das geht nun mal nicht, weil die Mengen sind groß, die Zeit ist eng. Das heißt, die Kunden bitten auch wirklich immer um sehr zeitnahe Lieferungen, entweder vollständige Tage, vollständige Rollen oder vollständige Abschnitte von Skripten, um das dann direkt zu implementieren und zu testen. Weil nach uns kommt ja nochmal ein ziemlich aufwendiges Quality Assurance Prozedere. Also einmal nur reinbringen ist heute kein Problem mehr. Das ist
und die Entwicklung ist sowieso immer verspätet. Deshalb werden die Texte spät fertig und deswegen ist natürlich im Studio immer wenig Zeit.
Und dann kommen die halt noch. Und dann müssen weil das ist, hat ja immer alles noch so einen fröhlichen Vorlauf, bis es überhaupt gekauft werden kann, bis es bei Steam steht oder, okay, nicht mehr so richtig maßgeblich, aber bis es dann als Datenträger im Mediamarkt steht, muss ja da nochmal für diesen Fall dann tatsächlich nochmal so Presswerk mit rein. Und die haben ja dann auch nochmal Qualitätskontrollen. Aber gut, Presswerk.
Das wird ja heute alles. Ne, das wird heute wird gepresst. Da ist teilweise nicht mehr als eine Demo drauf. Und dann wird halt hinterher beim ersten Start des Spiels wird mit Steam verbunden und dann kommt sofort das Riesen-Update. Wieso habe ich hier 2,4 Gigabyte Update? Ja, da sind unter anderem die kompletten Sprachaufnahmen dabei. Ja, wir lachen jetzt, aber es ist so.
Das wissen, dass es so ist. Day-One-Patches.
Genau. Du trittst da mit einer ganzen Menge Geld in Vorleistung, ist das richtig? Oder nimmst du schon mal vorne weg?
Also bei ganz, wirklich bei richtig, richtig großen, das vorhin genannte Mass Effect Andromeda, das ist zu groß, das kann ich nicht. Das sind sechsstellige Beträge, das können wir nicht vorlegen. Da gucken wir, dass wir mit den Kunden, und das manchmal ist es etwas hakelig gewesen. Mittlerweile sind da alle mit uns auf einer Linie und dann gibt es in Monatszyklen gibt es Abschlagszahlungen nach geleisteter Arbeit, was dann auch immer schon echt bankmäßiger Prozess ist. Also da legen wir richtig Geld aus. Für kleinere Produktionen legen wir komplett aus. Das heißt, im Regelfall, wenn man jetzt eine normale Produktion, also normal gibt es nicht, das ist Quatsch. aber nehmen wir jetzt einfach eine Produktion, die 5 Tage dauert. Da verlange ich von keinem Kunden, es sei denn, ich kenne ihn nicht oder es gibt ganz schlechte Gerüchte oder Kreditauskünfte über den Kunden. Denn da sage ich dann Vorauszahlung sonst gar nicht. Aber ansonsten legen wir das aus. Das heißt, ich produziere 5 Tage die Aufnahme, habe dann entsprechend diesen Nachlauf, den ich eben mit Tag 2, Tag 3 gesagt habe, habe dann optimierterweise nach 8 Tagen das Material fertig und komplett geliefert. Dann kann ich die Rechnung legen, habe aber ja dann schon 2 Wochen um. So, und normalerweise sind 30 Tage Zahlungsziel, was völlig normal ist. Es wird besser, tatsächlich muss man mal sagen, aber 30 Tage sind völlig normal. Das heißt, nach 2 Wochen rechne ich 30 Tage ab. Habe also ein Zahlungsziel von 60 Tagen nach dem ersten Tag der Aufnahme. Wo mir aber dann die Schauspieler schon sagen, nach 2 Wochen, Entschuldigung, wir haben kein Zahlungsziel vereinbart. Also viele sind geduldig, weil die verstehen dann auch, dass wir eben kein Bankhaus sind und keine Millionen auf dem Konto liegen haben. Aber das ist schon immer so ein Auslageprozess. Aktuell haben wir, nee, ich sag's nicht. Sechsstellig.
Doch. Also komm.
Sechsstellig in Auslage.
Sechsstellig. Ja. Sechsstellig in Vollleistung.
Das ist auch relativ normal.
Mhm. Das ist natürlich hart. Also sechs Stellen sind. Ja, was kostet es? Ich meine, du sagst, du hast 4 Studios, wo aufgenommen wird, 2, wo geschnitten wird. Und Post-Production, also Schmatze entfernen und was weiß ich nicht, alles noch gemacht wird. Was kostet, darf ich das fragen, was du da investiert hast?
In das Studio hier? Wir haben. Ja, okay. Ja, die Bühne, die kommt noch on top. Ich habe vor 3 Jahren mal einen Breakdown gemacht und da kam ich auf 750.000 Euro.
Investitionen.
Mhm. Echtes Geld.
Genau.
Keine Shares.
Echtes
Geld. Ja. Steine, ja. Beton.
Stehst du damit bei der Bank in der Kreide oder hat sich das letzten Endes aus Gewinnen finanziert?
Gott sei Dank nicht mehr. Wir haben wirklich viele Jahre, haben wir wirklich immer komplett abgezahlt, weg, Schulden weg, Schulden weg, Schulden weg. Wir haben tatsächlich 2/3 konnten wir aus Gewinn realisieren. Das lag aber auch daran, dass mein ehemaliger ausgeschiedener Partner Andreas und ich, dass wir einfach auf ganz kleiner Flamme gearbeitet haben. Wir haben uns nichts ausgezahlt. Wir leben wie ganz normaler kaufmännischer Angestellter, auch von den Gehältern. Also wenig Geld rausgenommen. Das heißt, wir konnten tatsächlich einfach das, was sich andere eben wirklich an Kohle rausziehen, konnten wir für die Tilgung bei der Bank verwenden. Und dadurch sind wir jetzt schuldenfrei. Und das ist so ein geiles Gefühl.
Wie viel Prozent dieses Kapitals muss man jedes Jahr reinvestieren, um das Equipment zu reparieren, auf dem State of the Art zu halten, diese ganzen Sachen?
Ich sag's mal andersrum. Ich habe letztes Jahr eine dringend notwendige Komplett-Runderneuerung vorgenommen. Da haben wir im Studio 1 nur um die Technik, also den Controller, Software und Rechner und Interface zu aktualisieren, habe ich 30.000 Euro ausgegeben. In einem Studio.
In einem
Studio. Die anderen Studios sind technisch nicht ganz so aufwendig. Die habe ich trotzdem jeweils mit 10.000 Euro abgedatet. Und das ist eigentlich alle 3 Jahre fällig.
At least. Das ist alle 3 Jahre.
Ja. Und da ich spreche nur von der verderblichen Technik, also von Software und Maschinen, Hardware. Ich spreche nicht vom Mikrofon.
Ja. Da kann man ja auch richtig Geld ausgeben für Mikrofone,
ne? So ein schönes U87 AI, bist du halt mit 3.500 Euro dabei. Eine gute Vorstufe, nochmal 3.500, ob das eine Lake Placid ist oder ein Avalon oder gibt es ja viele schöne Geräte. Und das, wo wir uns versuchen zu tummeln, das sind die guten. Es gibt mittlerweile ein paar digitale, kleinere.
Aber die halten,
ewig. Die halten ewig. Wir haben 4 Avalon, in jedem Studio so eine Avalon, so eine Röhrenvorstufe, wo man beliebig zusteuern kann. Und die sind, eine von denen ist jetzt 20 Jahre alt. Die gehen halt alle 3-4 Jahre gehen die zum Service, dann kriegen die neue Röhren, werden neu eingemessen und so ein Getüdel. Aber das ist tatsächlich so wie mit den früheren Aufnahmetechniken, mit den Mischpulten oder mit den Bandmaschinen. Das ist halt wirklich harte Technik, die kann man warten und die wird alt, kann alt werden und wird nicht schlecht.
Also man muss nicht alles erneuern, das ist dann ja irgendwie auch mal beruhigend.
Nee.
Ja, genau. Das war, jetzt, wir haben ja schon über eine Stunde.
Wir sind Quatschbeutel.
Ich habe ja, was ich sonst ganz selten mache, ich habe den Jörg tatsächlich über Video hier, ich sehe den, und der läuft die ganze Zeit schon wie ein Tiger im Käfig.
Er muss Pipi.
Der muss Pipi. Jörg, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das war ein unglaublich aufschlussreiches Gespräch für mich und ich hoffe auch für unsere Zuhörer. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das für unsere Zuhörer sehr, sehr spannend war. Und ich bedanke mich für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir alles Gute im Studio und ich hoffe, dass wir uns dann mal wieder sehen, dass ich vielleicht auch mal wieder als Regisseur bei dir aufschlagen kann. Weil das war sehr lustig. Ich habe mich sehr wohl gefühlt damals und ich werde mich auch wieder sehr wohl fühlen dabei.
Macht ja auch Spaß, mit dir zu arbeiten.
Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend. Sonntagabend. Wir arbeiten sonntagsabends. Ne? Ich wünsche noch einen schönen Sonntagabend und ansonsten alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns dann spätestens auf der Kurvades.
Kurvades, das wird so sein. Wir werden meinen Geburtstag da feiern.
Oh. Okay, alles klar. Mit diesen wunderschönen Worten verabschiede ich mich von unseren Zuhörern. Ich wünsche auch euch noch eine gute Zeit.
Schönen Gruß in die Macht's Welt gut. Und tschüss.